Servus und endlich nach langer Zeit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Folge im VC Lunch. Ich war die letzten Monate leider nicht mehr so aktiv mit dem VC Lunch, aus verschiedensten Gründen, aber dadurch, dass ich auch nicht wirklich im VC unterwegs war, dachte ich mir, was gäbe es für eine bessere Folge als eine kurze Recap-Folge, was ist in dem Jahr passiert und auch einer kleinen Preview, was wird denn im Jahr 2024 erwartet von VCs und Startups, immer natürlich mit dem Bezug auf Fundraising. Und deshalb dachte ich mir, starten wir mal die neue VC Lunch kleine Ära hier mit einer Recap- und Preview-Folge für das Jahr 2023 und 2024. Das heißt, ihr hört hier kurze Ausschnitte aus Gesprächen mit Nico Schönberger von 10x Founder, Benedikt Schneider von Floy und Ivan Kosso von Deskbird. Das heißt, wir haben einmal einen VC, der uns aus VC-Perspektive erzählt, was passiert ist und was zu erwarten ist. Und zwei Startup-Founder, einmal Benedikt, der mit Floy eine Seed-Runde geraced hat in dieser Phase, und Deskbird und Ivan, die eine Series A geraced haben, das heißt eher die Later-Stage-Brille aufhaben. Das heißt, da kurzer Recap, hilft euch hoffentlich auch, ein bisschen einzuordnen, was so Fundraising-technisch passiert ist. Und bevor die Folge jetzt losgeht, habe auch ich einen Start-Summit-Code. Und zwar mit dem VC Lunch 20 könnt ihr 20% auf das Start-Summit sparen, das ich sehr, sehr empfehlen kann in St. Gallen. War jetzt die letzten Jahre auch immer da und hatte immer super coole Erfahrungen, super coole Leute kennengelernt. Das heißt, schaut da gerne vorbei und mit dem VC Lunch 20-Code könnt ihr 20% sparen und dann sehen wir uns hoffentlich da. Aber jetzt viel Spaß mit der Folge. Beginnen tun wir heute mit dem Input von Nico Schönberger von 10x Founders. Ja, cool. Nico, vielen, vielen Dank, dass du heute da bist.
Gerne. Super, ich freue mich.
Ich kann mich erinnern, wir sind eigentlich schon ein bisschen länger in Kontakt. Ich kann mich noch erinnern, 10x Founders, als es losgelegt hat, da warst du auch schon mit dabei. Du bist, glaube ich, einer der ersten oder der erste Mitarbeiter dort, oder?
Genau, das ist inzwischen 3 Jahre her. War eine geile Zeit. Damals irgendwie gemeinsam mit den Partnern eingestiegen. Dann gesagt, komm, wir treten an, um hier eine führende Adresse im Pre-Seed- und Seed-Segment in Europa aufzubauen. Basierend auf dem Angel-Track-Record von den Partnern, 300 Deals gemacht in 20 Jahren, ganz gute Namen mit dabei erwischt und dann gesagt, okay, wir poolen jetzt Kapital, Netzwerk, Wissen mit irgendwie all unseren Freunden, die wir in den letzten 20 Jahren im Ökosystem kennengelernt haben, und versuchen damit, ja, die nächste Generation an Gründern zu unterstützen.
Ja, cool.
War sehr cool, irgendwie von Tag 1 dabei zu sein.
Ja, das glaube ich. Jetzt hast du mit der Vorstellung schon ein bisschen angefangen. Kannst du gerade vielleicht fortsetzen, ein paar Worte zu 10x Founders heute sagen?
Super gerne. Also ich glaube, im Sinne der Hard Facts, die Story ist einigermaßen klar geworden. Ehemalige Unternehmer, die Business Angels geworden sind, dann gesagt haben, wir professionalisieren und strukturieren, das Ganze in den Fonds-Setup jetzt gegossen haben. Wir agieren jetzt als 160-Millionen-Vehikel, investieren damit in ganz Europa, ein bisschen in Amerika, über alle Industrien und Verticals hinweg. Wir haben, glaube ich, ein Fable für B2B über B2C, schauen uns lieber Software als Hardware an, aber sind grundsätzlich agnostisch, einfach mit den besten Leuten zusammenzuarbeiten. Und das in den sehr frühen Unternehmensphasen, sehr kleine Tickets, geht's los bei 250.000 typischerweise bis 2,5-3 Millionen initial, und dann aber sehr unternehmerisch agieren. Das heißt, wir gehen sehr früh rein, können dann langfristig dabei bleiben, bis zu 60% des Fonds zurückgelegt für Folgeinvestments tatsächlich. Und dann da, glaube ich, einen ganz guten Aufschlag hingekriegt. Jetzt knapp 20 Leute im Team, 160 Millionen, ein Portfolio von knapp über 60 Firmen und sind, glaube ich, ganz gut on track.
Ja, mega cool. Das Sektoragnostische macht es, glaube ich, auch nochmal spannend, wenn wir jetzt auf das Jahr 2023 zurückblicken, weil man da dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Weg anders gegangen ist. Ich möchte aber, bevor wir über Fokus sprechen, interessiert mich, wie sich euer Verhalten intern verändert hat in der Zeit. Vielleicht, wie es so zu Beginn war, wie es jetzt so ein bisschen ist, gerade wenn man sich, oder wollen wir vielleicht am besten damit anfangen, was schaut ihr euch denn jetzt bei Startups genau an? Jetzt gar nicht die Themen, sondern die Faktoren, bevor ihr investiert.
Ja, also ich glaube ganz generell, dass ich festhalten, dass irgendwie die Szene sich natürlich in den letzten 3 Jahren signifikant geändert hat. Ich kam dazu Ende 2020 im absoluten Hype. Es kam irgendwie eine Finanzierungsrunde zum Unicorn zur nächsten. Ständig irgendwie nur in der Zeitung gelesen, dass es aufwärts geht. Für jede Art von Startups, jeder, der irgendwie, ja, glaube ich, ein ganz gutes Profil mitgebracht hat, konnte Geld raisen für seine Idee. Und die VCs haben relativ wenig nachgefragt, das Ding wirklich nachhaltig funktioniert. Und ich glaube, das ist genau die größte Änderung, die wir jetzt sehen, dass die VCs zunehmend wieder disziplinierter werden oder über die letzten 2 Jahre wieder disziplinierter geworden sind, sich wieder Gedanken machen, kann das ein oder andere Geschäftsmodell wirklich tatsächlich auch langfristig funktionieren, kann das irgendwie profitabel werden. Ich glaube, die Quick-Commerce-Player, hat jetzt sofort jeder im Kopf, denkt an die Flinks, Gorillas und Co. dieser Welt, denkt an irgendwelche Amazon-Aufkäufer, FBA-Player, die sehr viel Geld geraced haben, aber vermutlich nie ein Modell hatten, was für Venture Capital geeignet war, sondern halt nur im Niedrigzinsumfeld funktioniert hat. Ich glaube, das ist bei uns tatsächlich auch die größte Änderung, dass wir uns Startups noch tiefer angucken. Wenn man Pre-Seed und Seed investiert, glaube ich, gibt es noch gar nicht so furchtbar viele Metriken, auf die man schauen kann. Aber wir wollen durchaus von den Gründern, von Beginnern hören, was ist der Plan, irgendwie die Firma aufzubauen, wie viel Geld braucht die Firma auch, bis sie potenziell irgendwie die Profitabilität erreicht. Wir schauen sehr stark auf den Kapitalbedarf, schauen auch, ob wir da tatsächlich irgendwie helfen können. Ja, nicht nur jetzt irgendwie mit der ersten Pre-Seed-Runde, sondern dann tatsächlich auch kontinuierlich nachzulegen. Haben wir die richtigen anderen Investoren bei uns im Netzwerk, die dann potenziell eine Folgerunde machen können. Und ja, ansonsten von meinen Freunden rund um Seed und Series A Startups, wenn wir da selber auch immer mal wieder unterwegs sind, ein bisschen weniger, je später die Stages, aber können wir durchaus auch machen mit dem Fonds. Ich glaube, da werden durchaus die Metriken, die man kennt, durchaus wichtiger, wenn es darum geht, was ist irgendwie ein Burn Multiple, wie viel hat die Firma tatsächlich bis zur Series A schon geraced, wie viel Umsatz konnte sie damit umsetzen. Klar, immer diskontiert, wie komplex ist irgendwie ein Produkt und der Teamaufbau gewesen im jeweiligen Space. Aber es geht tatsächlich wirklich darum, abzuschätzen, wie viel Geld braucht eine Firma, um tatsächlich auf eigenen Beinen zu stehen. Und wie sparsam oder wie kapitaleffizient haben auch einfach die Gründer gearbeitet, was ist deren Mindset, um potenziell eine große, ja, nachhaltige Firma aufzubauen.
Ein super wichtiger Faktor war ja immer das Team. Das hat man ja immer in jeder Folge eigentlich auch hier bei mir gehört. Da war es
Hoffentlich. Ja.
auch gar nicht so wichtig, was sie eigentlich machen. Ich meine, du hast Gorillas angesprochen, aber wie ist das mittlerweile? Also Team natürlich super wichtig, aber wie hat sich da der Stellenwert geändert?
Ja, also ich glaube, zumindest wenn ich mir unseren Prozess angucke, hat sich der Stellenwert nicht wirklich geändert. Ich meine, wir sind ein diagnostischer, also nicht industriespezifischer Fonds. Wir haben uns von Anfang an, seit wir angetreten sind, schon als Angels damals im Fonds-Setup jetzt fortgeführt, immer sehr stark auf irgendwie Persönlichkeiten, Gründerprofile konzentriert, haben vielleicht auch die ein oder anderen Deals gemacht und Portfoliofirmen, bei denen andere VCs erstmal von außen drauf gucken, denken, okay, was haben sie sich eigentlich dabei gedacht? Weil wir einfach sehr stark davon überzeugt sind, wenn wir das richtige Gründerprofil finden, die richtigen Leute, die für sie an der richtigen Idee arbeiten, dass da was sehr Großes dabei entstehen kann. Und unabhängig davon, ob wir jetzt irgendwie die Idee von Anfang an schon dreimal gescreent haben oder nicht und uns im Markt perfekt auskennen, setzen wir dann oftmals auch einfach eine Wette und sehr viel Vertrauen in Einzelpersonen und deren Idee und deren Vision. Und ich glaube, diese Wichtigkeit hat sich zumindest für uns, also auf deine Frage zu antworten, nicht wirklich geändert. Was wir inzwischen versuchen, ich meine, das ist aber vielleicht eher so ein Stück weit Covid-bedingt gewesen zu Beginn des Fonds, dass wir zu Beginn sehr viele Investments gemacht haben, einfach über Videokonferenzen, über Zoom, viele der Leute vielleicht auch einfach nach ein, zwei Jahren Lockdown dann zum ersten Mal auch persönlich getroffen haben, wo wir jetzt tatsächlich auch versuchen, irgendwie, je nachdem, wie groß das Ticket auch für uns sein sollte, ob die Leute in München sind, in Deutschland sind, in irgendeiner Art und Weise auch das Team persönlich kennenzulernen und einfach nochmal einen zusätzlichen Schritt in der Due Diligence zu machen. Es macht halt doch einen Unterschied, wie jemand sich irgendwie einen Zoom-Call gibt und wie sich dann am Ende der Händedruck anfühlt und kann man vielleicht nochmal besser abschätzen, ob man wirklich Lust hat, in der Form von beiden Seiten natürlich irgendwie die nächsten 7, 10, 12 Jahre miteinander zu verbringen und irgendwie alle Hochs und Tiefs einer irgendwie Startup-Journey mitzuerleben.
Ja, und was für einen Stellenwert spielen jetzt Financials? Also kriegt man jetzt neben dem Pitch-Deck auch noch eine Excel-Liste zugeschickt?
Auch da wieder, ich glaube, als Pre-Seed-Investor, man kann immer nach einem Financial Model fragen. Ich glaube, wir fragen das auch, um so ein bisschen nachzuvollziehen, wie sich die nächsten 12 bis 18 Monate irgendwie der Firma entwickeln sollen. Insbesondere um nachzuvollziehen, wie ist irgendwie der Personal-Hirings-Plan, wie soll der Revenue-Ramp-Up funktionieren. Das sind aber größtenteils Sanity-Checks. Glaube ich, spricht dann für die Qualität der Gründer, wenn man da jetzt nicht irgendwie direkt die ganz großen Baustellen als VC entdeckt. Ansonsten, so frühphasig wie wir investieren, gibt es sehr wenig Attraction. Auch bei einer Seed-Runde, ob das jetzt 100, 200, 300, 400.000 ARR sind, ist am Ende, glaube ich, relativ irrelevant. Viel wichtiger ist, da hat das Team irgendwie es geschafft, ein Produkt zu shippen. In der späteren Phase gibt es irgendwie Kunden, die das Produkt haben wollen. Und wenn man die Kunden fragt, sagen die, das ist genau das Produkt, auf das ich immer gewartet habe und das mein größtes Problem löst. Und das ist, glaube ich, erstmal unabhängig davon, wie da jetzt irgendwelche finanziellen Kennzahlen in Kundenakquisitionskosten, Lifetime Values, Churn oder ähnliches aussieht. Das heißt, ja, kurze Antwort, wir fragen danach, wir schauen uns das an. Es ist aber, glaube ich, in der frühphasigen Zeit auch weiterhin nicht das absolute, ja, Entscheidungskriterium, wie am Ende die Finanzunterlagen oder die Excel-Modelle aussehen.
Ja,
Kein Plan ist richtig.
ich glaube, das ist ein bisschen beruhigend für die Startup-Founder, die hier vielleicht noch zuhören, weil ich bekomme doch ab und zu noch die Frage, was muss ich denn alles schon haben, wenn ich dann auf einen VC zugehen möchte. Und da ist dann auch nochmal die Differenzierung zwischen Angel und VC. Da habe ich auch den Eindruck, dass sich das jetzt auch mehr abgrenzt, dass jetzt wirklich die ersten Runden eher von Angels durchgeführt werden. Wie siehst du das?
Ja, also ich glaube ja und nein. Das bedingt sich so ein bisschen dadurch, dass klar, wie die VCs ein bisschen vorsichtiger geworden sind, vielleicht auch ihre Investmentkriterien ein bisschen angezogen haben. Genau, wie wir vorher drüber gesprochen haben, gibt es natürlich die ein oder anderen Startups, die vielleicht vor 3 Jahren direkt von einem VC eine Pre-Seed-Runde geraced haben, die jetzt erst nochmal den Umweg, aber wie ich finde, immer wieder auch sehr gesunden Umweg über irgendwie Angel-Finanzierung gehen. Ansonsten tatsächlich hat sich zumindest in meiner Wahrnehmung aber weiterhin nichts geändert. Also wenn irgendwie super Teams auf den Markt kommen, die irgendwie eine akzeptable Rundengröße aufrufen für eine Pre-Seed- oder Seed-Runde, dann wird es da weiterhin Investoren geben, die Lust haben, mit dem Team zusammenzuarbeiten und die Idee weiter auszufeilen. Ja, trotzdem glaube ich, wir haben jetzt viel über diese Excel-Modelle gesprochen, ich glaube, das ist nicht unbedingt ein Dokument, was man nur baut, um VCs zufriedenzustellen, sondern ich glaube sehr stark daran, dass wenn Gründer es geschafft haben, ihr Geschäftsmodell, ihre Planung für die nächsten 12, 18, 24 Monate auf Papier zu bringen, in ein Excel-Modell zu gießen, dass man sich selber genau die richtigen Gedanken gemacht hat, was bedeutet es eigentlich, wie ich mein Business aufziehen möchte? Welche Personen muss ich wann hiren, weil ich welche Funktionen brauche, sei es im Produkt, sei es im Go-to-Market, sei es in Tech. Ich habe mir Gedanken gemacht, irgendwie, wie kann ich welche Kunden potenziell ansprechen, wie schnell geht vielleicht so ein Ramp-up, wie schnell ist eine Integrationsphase, je nachdem, was für ein Produkt ich baue. Glaube ich dann, wenn ich ein B2C-Produkt habe, sowieso nochmal eine völlig andere Geschichte. Irgendwas, wie wirkt sich irgendwie eine Performance-Marketing aus, was sind meine Conversion-Rates? Das heißt, ich glaube, in der Zusammenstellung und in der Erarbeitung dieser Unterlagen, bei denen die Gründer denken, die VCs wollen sie haben, hat man als Team einfach unfassbar viel gelernt, viel reflektiert und, glaube ich, ein viel, viel besseres Verständnis auch vom eigenen Geschäft. Und das merken die VCs. Also ob die Teams einen Finanzplan gebaut haben oder nicht und ob sie ihn dann bekommen oder nicht, ist, glaube ich, dann zweitrangig.
Ja, die Teams sollten sich die Gedanken so oder so eigentlich machen, im Idealfall.
Ja, zumindest meine Hoffnung, ja.
Ja. Wie sieht es mit Dealflow bei euch aus? Hat sich das so im Laufe des Jahres verändert?
Ich glaube, im Laufe dieses Jahres nicht so furchtbar. Ich glaube, wir sehen einen sehr starken Kontrast zum letzten Jahr. Im letzten Jahr war es einfach bedeutend ruhiger. Insbesondere im Sommer war fast gar nichts los. Q3, Q4 hat jeder auf den großen Bang gewartet. Und dann kam es nur so tröpfchenweise. Zumindest mein Gefühl. Es ist auf gar keinen Fall vergleichbar mit 2021. Das ist auch erwartbar. Jetzt sind 2023 vermutlich ein ähnlicher Status wie in 2022 gewesen. Der Sommer ähnlich ruhig. Es gab, glaube ich, danach im September, Oktober eine kleine Hochphase, wo sehr viele Teams einfach versucht haben, ihren Runway zu strecken auf nach dem Sommer und dann jetzt irgendwie in Q3, Q4 vor Weihnachten zu raisen. Diese Welle scheint jetzt aber auch einigermaßen durch zu sein. Jetzt auch mit Hinblick auf Weihnachten wird es ein bisschen ruhiger. Im Januar, glaube ich, sammelt sich jeder wieder, sammelt die Kräfte fürs neue Jahr 2024. Und ich denke, dann wird es tatsächlich wieder losgehen. Wir werden vermehrt Bridge-Runden sehen. Das ist meine Befürchtung oder Beobachtung aktuell, dass es einfach viele Teams gibt, die ambitionierten die Ziele der VCs und KPIs vielleicht doch nicht so einfach erreichen konnten mit dem Runway, den sie dann mit der alten Runde bekommen haben. Das heißt, da wird es immer wieder Szenarien geben, wo Bestandsinvestoren nochmal nachlegen müssen, wo irgendwie eine Mischung aus Bestandsinvestoren und Neuinvestoren vielleicht eine Runde anführt. Ich glaube, was wir weniger sehen werden oder nur noch bei den absoluten Top-Startups, sind irgendwie die Preemptive Rounds, wo dann wirklich Leute reingehen, die sich den Space sehr lange angeguckt haben, Team sehr lange verfolgen und dann, ja, glaube ich, überzeugt genug sind, um dann zu sagen, ich bin jetzt bereit, einen deutlich höheren Preis zu bezahlen, auch wenn das Team gar nicht im Fundraising ist. Alles andere, glaube ich, wird sich in 2024 hoffentlich und spätestens in 2025 dann wieder einigermaßen normalisieren.
Ja, du hast schon erwähnt, die Prozesse haben sich bei euch etwas verlängert, weil ihr euch ein bisschen mehr anschaut. Habt ihr weniger Investments gemacht dieses Jahr?
Ich habe die genauen Zahlen nicht im Kopf. Mein Gefühl ist, wir haben ähnlich viele Investments gemacht. Ich glaube, was sich geändert hat bei uns, ist, dass wir unser Risikoprofil ein bisschen angepasst haben. Wir haben in 2021, 2022 vornehmlich auch immer wieder ein bisschen later-stagiger geguckt, haben Series A-Runden co-investiert, deutlich größere Tickets geschrieben, die massiv siebenstellig waren, auch immer wieder im Durchschnitt. Und da haben wir jetzt durchaus gesehen, irgendwie, dass das letzte Jahr wir uns verstärkt auch irgendwie auf eine Rolle als Follower konzentriert haben, weil wir gesagt haben, wir wollen irgendwie im Syndikat investieren, wir haben ein bisschen weniger, ja, glaube ich, Conviction auf die ein oder anderen Cases, das heißt, machen das gerne irgendwie gemeinsam mit anderen Leuten, mit denen man solche Sachen diskutieren kann, und dadurch ist die Ticket-Size gesunken, zumindest im Durchschnitt. Wir sind aber weiter, ich glaube, das ist ein kleines Muster, ein kleines Pattern, aber wir sind weiter überzeugt, wenn wir jetzt irgendwie den perfekte Gründerteam wieder vor der Flinte haben, dass wir weiter irgendwie Pre-Seed-Seed-Runden leaden können, dass wir siebenstellige Tickets schreiben auch wenn vielleicht so insgesamt der Durchschnitt sich ein Stück nach unten entwickelt hat.
Haben sich die Bewertungen auch schon angepasst oder ist das auch eher schleppend?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage, die man vor allem Growth-Investoren fragen muss. Ich glaube, was ich sehe, zumindest irgendwie outside in, dass es dort eine massive Korrektion der Bewertung gab, dass sehr viel stärker auch wieder auf Multiples geguckt wird, dass klar irgendwie die Multiples sich in den Public Markets verändert haben, dass sehr stark auch in die Growth Stages jetzt runterdrückt. Mein Gefühl ist, für die besten Teams und für überdurchschnittliche Teams haben sich die Bewertungen in Pre-Seed und Seed noch nicht großartig verändert. Es gibt weiterhin irgendwie die Repeat Entrepreneurs, Serial Entrepreneurs, die einfach massive Erfahrung haben, eine Firma aufzubauen und die weiterhin sehr gute Preise und mit sehr, sehr großen Runden in Pre-Seed und Seed verlangen können und die tatsächlich auch raisen. Und dass da die VCs immer wieder auch bewertungsinsensitiv sind, weil man halt einfach im Early Stage Investing ja wieder auf die nächsten 10 Jahre guckt. Bis dahin kann irgendwie der Markt schon wieder, gerade was die Exit-Märkte betrifft, ganz anders aussehen. Ich frage mich selber, ist das irgendwie eine gesunde Entwicklung? Ich würde tatsächlich erwarten, dass es in Pre-Seed und Seed einfach jetzt auch noch eine Korrektur gibt in den nächsten Jahren, weil es sonst einfach massiv schwierig wird für diese Teams, dann eine Series A, Series B, Series C zu raisen, wo man dann zum ersten Mal plötzlich die Traction wieder im Vergleich mit Multiples zur Bewertung sieht und es dann einfach, glaube ich, verschenktes Potenzial ist, wenn man die Pre-Seed und Seed schon so ambitioniert geraced hat, dass dann die A, B oder C, wenn da irgendwie eine Flat Round wird, ich glaube, haben weder die Gründer noch die frühen Investoren irgendwas davon. Also ich glaube, ein bisschen mehr Disziplin und ein bisschen mehr, glaube ich, Adaption an die neue Realität würde allen Playern in dem Space sehr gut tun.
Ja, es ist spannend, weil jetzt gerade im Rahmen meiner Masterarbeit schaue ich mir die VC-Entwicklung während der Dotcom-Bubble an und da gibt es so einige Parallelen und da sieht man dann auch, dass die Early-Stage-Deals eher, also die Reaction-Time war um einiges länger als jetzt im Later-Stage, von daher ja. Bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt.
Ja, aber das, glaube ich, liegt genau an diesem Punkt, dass eben die Connection zu den Exit-Märkten nicht ganz so stark gespürt wird. Wenn wir Pre-Seed investieren, die Firma wird 10, 15, 20 Jahre brauchen, bis die irgendwie ein Level erreicht hat, wo sie irgendwie eine Generational Company geworden ist. Und das sind am Ende die Firmen, nach denen wir irgendwie VC suchen. Dass da irgendwie ein Growth-Stage-Investor, der 3, 4 Jahre vor einem antizipierten IPO investiert, sehr klareres Bild hat, wie sehen die nächsten 3, 4 Jahre aus, wie ist bis dahin irgendwie das Window der Exit-Märkte und wie viel Geld kann ich damit verdienen, ist auch völlig klar. Das heißt, das ist, glaube ich, was, wo wir auch von unseren Kollegen, die Later-Stage investieren, noch einiges lernen können, was unser Investmentverhalten betrifft.
Ja, gerade wahrscheinlich auch, was makroökonomische Faktoren angeht. Hast du ja auch gerade
auf jeden Fall. Ja. Wobei das, glaube ich, auch die Early-Stage-Fonds merken, wenn es insbesondere ans eigene Fundraising geht, dass einfach insbesondere LPs, Institutionals sehr viel vorsichtiger geworden sind, gerade jetzt Geld in Venture Capital zu allokieren. Das heißt, da bekommen wir zumindest auch immer wieder mit, dass sich das Zinsumfeld einiges geändert hat, insbesondere im Vergleich zu 2020, 2021.
Ja, spannend. Jetzt, die Bewertungen sind noch ähnlich. Spielt man dann als Early Stage VC auch mit anderen Terms oft in den Verträgen?
Ich habe davon gehört, wir tun es typischerweise nicht. Ich meine, alle meine Partner haben früher irgendwie selber Businesses gebaut. Die wissen genau, was es bedeutet, auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen. Wir versuchen uns da auch ganz klar zu positionieren als ein Fonds, der, glaube ich, die Sprache der Gründer spricht, der auch irgendwie keine Lust hat, irgendjemanden über den Tisch zu ziehen. Ich habe davon gehört, dass es irgendwie dann Liquidation Preferences gibt, die irgendwie bei 1,5, 2, 3 liegen. Gerade bei Firmen, denen es halt nicht so gut geht, die versuchen aber irgendwie ihre Bewertung zu halten aus der letzten Runde. Unser Termsheet ist typischerweise irgendwie weiterhin ja plain vanilla, glaube ich, keine großen Überraschungen, sehr fair gestaltet und hat sich über die letzten 3 Jahre nur geringfügig angepasst. Also sagen, wir wollen jetzt irgendwie auch dass unsere Portfoliofirmen verstärkt Fokus legen auf ESG-Kriterien zum Beispiel, dass wir gesagt haben, wir haben sehr viel gelernt, was irgendwie Reporting betrifft, wie wir gemeinsam mit den Firmen zusammenarbeiten wollen, ob und in welcher Form man irgendwie vielleicht ein Board strukturiert in der Pre-Seed- oder Seed-Runde. Das sind alles Themen, glaube ich, wo wir minimal versucht haben, einfach nachzuziehen, wie wir uns als Fonds weiterentwickelt haben. Aber das sind, glaube ich, keine Decisive Factors am Ende, die irgendwie einen Gründer davon abhalten oder irgendwie davon anziehen sollten, irgendwie mit uns zusammenzuarbeiten. Mit uns wird es weiterhin keine Schweinedeals geben.
Okay, ja, spannend. Vielen, vielen Dank für die Einblicke, war sehr interessant. Ich würde jetzt abschließend, und ich meine, in diesem Jahr kam man ja kaum an künstlicher Intelligenz vorbei. Das war dann auch mir irgendwann genug, muss ich sagen. Ja. Was habt ihr euch denn besonders dieses Jahr für Branchen angeschaut? Also höchstwahrscheinlich natürlich KI, weil ist halt viel da los gewesen, aber was waren denn noch so Themen?
Ja, ich glaube, wie ich eingeleitet habe, wir sind nicht wirklich thesenfokussiert als 10x Founders, sondern wir schauen sehr stark auf Gründerteams, Gründerprofile, irgendwie persönliche Motivation der Gründer auch in verschiedenen Spaces, was zu starten. Deswegen investieren wir von B2B, B2C, Biotech, Hardware, Software, eigentlich relativ querbeet. Glaube ich, können wir immer wieder auch mit generalistischen Learnings aus unseren eigenen Gründungen weiterhelfen dann bei den Gründern, unabhängig von der Industrie, um die es geht. Ich glaube, tatsächlich hat vermutlich gab es so zwei, drei Spaces, die aber jetzt, wo wir einfach gemerkt haben, es gibt deutlich mehr Interesse von Gründern in dem Bereich zu bauen. Und das hat oftmals irgendwie makroökonomische Gründe. Das erste hast du angesprochen, irgendwie ganz klar AI. Glaube ich, mit dem ChatGPT-Release haben viele gemerkt, dass plötzlich irgendwie mit den Fortschritten in der künstlichen Intelligenz machbar ist. Wie das irgendwie, in welchen Einfluss das haben kann, auch auf unser tagtägliches Leben, sei es als Privatperson, sei es in Geschäftsbeziehungen. Das heißt, da wird es weiterhin auch die nächsten Jahre irgendwie extrem spannend bleiben und wird sehr viel Funding reinfließen. Ich glaube, es wird sehr viele Companies, die wir aktuell sehen, also die heutzutage irgendwie wahrgenommen werden als irgendwie dominierende Player in ihren Industrien. Ich glaube, da wird es immer ein jeweiliges Pendant geben, was eine ähnliche Value Proposition hat, aber sehr stark AI getrieben ist. Denk an irgendwie einen AI Salesforce, einen AI Service Titan, und ähnliches. Also ich glaube, das wird definitiv ein interessantes Thema bleiben. Wir haben im Energiebereich sehr viele Startups gesehen dieses Jahr. Das heißt, alles, was sich jetzt so ein Stück weit von Climate Tech verschiebt, von irgendwie einem Vanity-Faktor, Greenwashing oftmals oder zumindest an der Grenze dazu, jetzt eher zu dem ganz klaren Fokus auf irgendwie, ja, Business Case Impact, ROI. Aber wir sagen, mit den sich veränderten Strompreisen kam viel einher mit der Energiewende, die Bundesregierung ausgerufen hat und jetzt endlich auch mal weiterverfolgt. Glaube ich, was, wo wir sehr viele Startups gesehen haben, die dort versuchen, ihr Why Now zu finden. Ja, und dann gibt es einen dritten Bereich, den wir persönlich extrem spannend finden, wo wir sehr viel Zeit mit verbringen. Und das ist alles, was ein bisschen technologisch tiefer funktioniert als die klassischen SaaS-Business Models. Ja, ich glaube, da sind sehr viele Spaces in den letzten 10 Jahren besetzt worden mit irgendwie Companies, die sehr groß geworden sind. Und ich glaube, die nächste Welle an Innovation wird durchaus auch irgendwie in zum Beispiel Hardware-related Feldern passieren, in Deep Tech-Geschäftsmodellen, wo es vielleicht einfach ein bisschen länger dauert, bis man ein Produkt gebaut hat, man dann aber massiv irgendwie die Wertschöpfung monetarisieren kann. Wir haben da ein paar Beispiele im Portfolio, wenn wir bei einem Fernride anfangen, irgendwie Teleoperationen machen für Yard-Logistik, glaube ich, kein Thema, was man von heute auf morgen irgendwie zusammenschraubt. Wir sind bei Scilab investiert, die jetzt die Fabriken bauen, um Batterie-Recycling ins heutige Jahrhundert zu bringen. Glaube ich, ein massives Problem, was mit dieser ganzen Elektrifizierung gerade mit einherkommt. Das sind, glaube ich, nur Beispiele von Themen und Geschäftsmodellen, die wir uns gerade sehr viel verstärkter angucken. Und nicht nur wir, sondern ich habe generell das Gefühl, dass die ganze Industrie offener geworden ist, sich irgendwie von den klassischen SaaS-Metriken zu lösen und sich verstärkt auch mal mit Hardware-Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen, die natürlich völlig anders skalieren, aber die, wenn man sie richtig einsetzt und richtig durchexekutiert bekommt, auch ein völlig anderes Return-Profil mitbringt.
Ja, sehe ich auch so. Habe ich auch irgendwie so feststellen können, dass Deep Tech so ein bisschen das neue B2B SaaS werden könnte.
Ja.
Gerade wenn wir dabei sind, noch ganz kurz zum Abschluss. Und du hast schon kurz ja erwähnt, dass eventuell die Bewertungen auch runtergehen werden. Aber ein kurzer Ausblick auf 2024, was vielleicht auch Themen und Bereiche angeht. Was glaubst du?
Ja, ich glaube, an den Themen wird sich nicht viel ändern. Ich glaube, weiterhin irgendwie gerade diese Deep Tech-Welle, AI-Welle wird uns noch eine Weile weiterverfolgen. Ich glaube, was wir generell sehen werden über alle Branchen hinweg, dass wir verstärkt irgendwie ja, Bridge-Runden sehen, das ist genau das, was ich vorher angesprochen habe. Und damit einhergehend auch, weil nicht jede Company gebridged werden kann, dass wir eine verstärkte Welle auch an Insolvenzen sehen werden. Das ist, glaube ich, unfassbar traurig. Auf der anderen Seite glaube ich, dass auch genau das, was die Szene immer wieder braucht, um wieder gereinigt zu werden. Es wird wieder Talent frei, es wird Kapital frei, es wird Aufmerksamkeit frei, es werden super gute Gründerteams wieder befreit von ihren alten Ideen, die vielleicht nicht funktioniert haben und sie es nochmal probieren. Das heißt, ich bin für 2024 zumindest zu Beginn ein bisschen verhalten optimistisch. Ich glaube, da werden wir einige Tränen noch vergießen, wird einiges an Frust geben und schlechter Laune, insbesondere im ersten Halbjahr mit Layoffs und mit Insolvenzen. Ich glaube, ab dem zweiten Halbjahr wird es wieder ein Stück weit aufwärts gehen und spätestens in 2025 bin ich weiterhin extrem optimistisch, wird die Szene wieder genau den Rebound sehen, den wir alle erwarten, auf den wir alle hoffen. Ja, vielleicht nicht ganz auf 2021 Levels, aber zumindest auf Levels, wo es wieder mit allen Beteiligten extrem viel Spaß macht, auch wieder optimistisch in die Zukunft zu blicken. Und ich bleibe dabei, für mich irgendwie, ich bleib long in European Tech. Ich glaube, wir haben massives Potenzial. Ja, und es ist eine unfassbare Freude und ein Privileg, irgendwie da Teil dieser Entwicklung zu sein, mit all den Ups und Downs, die letzten Jahre jetzt auch wieder mit dabei waren.
Ja, das würde ich so als Schlusswort stehen lassen. Nico, vielen, vielen Dank. Hat mich sehr
Sehr
gefreut.
gerne.
Sehr
Hat mich
interessant.
gefreut.
Und vielleicht vertiefen wir das Ganze in einer separaten Folge mal.
Super gerne. Vielen Dank dir, Domenico.
Als nächstes bleiben wir weiterhin im Early Stage. Und zwar sprechen wir mit einem Portfolio-Startup von 10x Founders, mit Floy und da speziell mit dem CEO und Co-Founder Benedikt. Viel Spaß. Servus Benedikt, vielen Dank, dass du heute hier bist.
Servus Domenico, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Wir haben uns schon mal gesprochen, damals vor der Finanzierungsrunde, über die wir dann auch gleich sprechen werden. Das heißt, ich bin sehr gespannt und vielleicht möchtest du dich erstmal vorstellen.
Ja, gerne. Benedikt, 23, habe an der WHU BWL studiert, 21 meinen Abschluss gemacht, dann direkt nach dem Abschluss zusammen mit meinem Mitgründer Leander Floy gegründet. Und wir sind jetzt 2,5 Jahre alt, entwickeln KI für Radiologiepraxen, also helfen Radiologen dabei, Krankheiten zu sehen, die sonst schnell mal übersehen werden. Und haben jetzt in den letzten 2,5 Jahren haben wir mit 170 Radiologiepraxen Partnerschaften abgeschlossen, haben jetzt 8,8 Millionen geraised, gerade auch mit der Seed, die du angesprochen hast. Und ja, freuen uns jetzt auf die nächsten Monate.
Ja, ist echt krass, muss ich sagen. Nach der Uni an der WHU dann das Startup gegründet und zu so einer Zeit dann auch so eine Runde geraced. Ist natürlich sehr beachtlich. Einer der Investoren auch 10x Founders, die auch in der Folge zu hören sind. Da auch nochmal vielen Dank für die Intro. Und möchtest du vielleicht ganz kurz erzählen, um einordnen zu können, wann waren die Funding-Runden? Waren es mehrere? Wann hat es begonnen?
Genau, ja, wir haben drei Funding-Runden gemacht. Eine direkt bei der Gründung, das war unsere Pre-Seed-Runde mit angeführt von 10x Founders. Dann haben wir ein Jahr später, Mitte 22, nochmal ein Convertible auch von 10x Founders angeführt, geraced. Und jetzt haben wir unsere Seed-Runde gerade vor ein paar Monaten geraced, die angeführt von HV Capital. Und genau, also jetzt sozusagen drei Runden bisher.
Ja, sehr cool. Da würde mich interessieren, um gerade auch die letzten Monate zu rekapitulieren. Wie war es in der ersten Funding-Runde? Wie war da so das Makroumfeld zu der Zeit?
Schwer zu sagen, um ehrlich zu sein, weil wir relativ früh die Zusage von 10x Founders bekommen hatten, sodass wir am Ende des Tages gar nicht mit so wahnsinnig vielen Investoren gesprochen haben. Aber Mitte 21 hatte man natürlich, andersrum gesagt, wir würden wahrscheinlich diese Pre-Seed-Runde, die wir damals raisen konnten, wäre heutzutage wahrscheinlich sehr, sehr schwierig zu raisen, weil wir natürlich sehr am Anfang waren, direkt sozusagen als First-Time-Founder in so einem komplexen Thema, wo schon zu dem Zeitpunkt auch ein paar Unternehmen unterwegs waren, wäre heutzutage wahrscheinlich deutlich schwieriger.
Ja, wie war es denn dann ein Jahr später? Hast du da schon einen Unterschied gemerkt?
Da war es auf jeden Fall schon schwieriger, da haben wir aber tatsächlich das eher als Zwischenrunde gemacht. Die Investoren, da war gerade der Russland-Ukraine-Konflikt und ja, da war auf jeden Fall das Fundraising-Environment deutlich zurückhaltender. Also die Investoren Gespräche zu bekommen, war deutlich schwieriger. Die generelle sozusagen Begeisterung für Themen, die noch relativ früh und riskant sind, war deutlich geringer. Aber da muss ich sagen, im Vergleich zu jetzt haben wir da, also jetzt war die Begeisterung wieder wahnsinnig hoch. Also wir hatten jetzt in dieser Funding-Runde in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viele Gespräche und auch mit einem zum allergrößten Teil wahnsinnig positiv. Wir haben ja auch eigentlich das gesamte Fundraising hat nicht mal 2,5 Monate gedauert. Also da war jetzt das, also vom Gefühl her hat das Environment jetzt gerade für uns perfekt gepasst.
Ja, würdest du sagen, das hat auch dann was mit dem Momentum zu tun, mit den vorherigen Runden und auch mit eurem vielleicht auch Wachstum intern? Da kannst du vielleicht auch noch kurz was zu erzählen, wie sich das entwickelt hat.
Mit Sicherheit. Also wir konnten jetzt von letztem auf dieses Jahr unseren Umsatz sehr, sehr gut entwickeln und das hat damit Sicherheit zu beigetragen, dass wir da eine gute Runde raisen konnten. Aber ich glaube, ein kritischer Punkt ist einfach, wie nah bist du an den Umsätzen? Also bei uns ist der Vorteil unseres Geschäftsmodells ist, dass wir eben relativ schnell profitabel werden könnten, wenn das entsprechend oder Break-Even erreichen könnten. Und das ist was besonders in der aktuellen Phase für viele Investoren auch einfach ein wichtiges Entscheidungskriterium ist. Oder so wie wir das zumindest wahrgenommen haben, hat diese Freiheit vielen Investoren ja, sehr gut gefallen.
Spannend. Wurde das dann also auch aktiv angefragt von den Investoren?
Wachstum war natürlich immer noch am wichtigsten, aber wer sozusagen ein geringes Burn-Multiple zu haben, beziehungsweise das gut unter Kontrolle zu haben, war da für uns auf jeden Fall in der Finanzierungsrunde sehr wichtig.
Okay, würdest du sagen, das war dann in der ersten Runde nicht so, noch nicht so der Fall? Ich meine, ihr wart also auch sehr früh, da hat man wahrscheinlich noch nicht wirklich über Burn gesprochen.
Genau, da waren wir natürlich, da haben wir ja gerade erst gestartet, deswegen war das da schwierig. Da muss ich sagen, da hat uns 10x Founders hat uns da von Anfang an super unterstützt. Also die haben da von Anfang an drauf gepocht, dass ein Unternehmen nur ein Unternehmen ist, wenn es auch die Perspektive hat, früher oder später mal Geld zu verdienen. Und das war da, glaube ich, genau die richtige, der Push in die richtige Richtung, weil ja, sonst wäre jetzt, glaube ich, die Finanzierungsrunde auch so nicht möglich gewesen.
Ja, dann schauen wir mal ein bisschen das Jahr 2024. Wie sieht es denn da bei euch aus? Kannst du da schon sagen, werdet ihr da vielleicht noch eine Runde machen können oder ist das noch nicht relevant?
Am Ende des Tages sind wir natürlich immer für alles offen, aber wir sind jetzt natürlich erstmal ganz, also haben erstmal einen ziemlich soliden Runway und sind jetzt erstmal darauf fokussiert, an unserem Produkt, aber auch an unserer Traktion, speziell auch international erstmal deutlich zu arbeiten. Und dann müssen wir gucken, was da kommt.
Okay, das heißt, irgendwie noch nichts, keine Strategie ausgedacht, wie ihr das angehen wollt.
Ich glaube, die Strategie ist jetzt erstmal, das Business weiterzubringen, weil das Fundraising ist am Ende des Tages natürlich nur ein Mittel zum Zweck, nicht der Zweck selbst. Und die Mittel, die haben wir jetzt erstmal sozusagen, da haben wir jetzt erstmal zu Genüge. Und jetzt müssen wir erstmal tatsächlich auch die Erwartungen erfüllen.
Ja, das mit dem Mittel zum Zweck ist ein guter Satz eigentlich. War vielleicht vor ein paar Monaten, Jahren noch nicht wirklich so gesehen. Aber ja, ist auf jeden Fall cool, das so zu sehen. Wie siehst du das denn allgemein? Glaubst du, ich meine, wenn es jetzt nicht für euch relevant ist, hast du dir vielleicht noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, aber wie siehst du denn die Fundraising-Landschaft jetzt speziell für Early-Stage-Investoren? Ich meine, du hast ja die Phasen schon so durchgemacht. Du hast eben schon angedeutet, wäre wahrscheinlich heute nicht mehr so möglich. Wie siehst du es denn für die Leute, die jetzt auch ihre erste Runde raisen wollen in dem Jahr?
Ja, es ist spannend. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man wirklich, man muss mehr sozusagen Evidenz direkt zum Start erbringen, als das früher vielleicht noch der Fall war. Also man muss einfach schon eine gewisse, vielleicht erste Traktion macht auf jeden Fall einen Riesenunterschied, besonders auch, wo die Investoren mittlerweile sehr fokussiert drauf sind, ist dieser Weg zum sozusagen zu den Umsätzen, der ist für die Investoren wahnsinnig wichtig, da einfach zu sehen, wie es da die, wie da die nächsten Schritte aussehen werden und dass da dann tatsächlich auch ja, ein solides Geschäft draus werden kann. Da war früher hatte ich da eher das Gefühl, dass oft geguckt wird, okay, ist das ein generell spannendes Thema, löst das ein Problem? Und wenn das ein Problem löst, dann wird das mit Sicherheit schon irgendwie sozusagen starke Umsätze erwirtschaften. Aber genau, das ist jetzt, glaube ich, ist da der Fokus der Investoren einfach ein bisschen anders.
Und wie ist es denn auf der anderen Seite? Also Kunden akquirieren, hast du da einen Unterschied gemerkt, auch bezüglich des Makroumfelds oder ist jetzt gerade bei euren Kunden jetzt nicht so ein Thema?
Bei unseren Kunden ist es tatsächlich ein Riesenthema, weil dadurch also viele Radiologiepraxen auf sozusagen stark Fremdkapital belastet sind und dadurch, dass natürlich jetzt die Zinsen steigen, ist es natürlich für die ein makroökonomisch relativ schwieriges Umfeld. Und bei uns, unser Geschäftsmodell basiert ja darauf, unseren Kunden nicht einfach nur was zu verkaufen, sondern eine Partnerschaft mit diesen Kunden zu machen, sodass am Ende des Tages die Radiologiepraxis dadurch die Qualitätssteigerung, die sie durch unsere KI erfährt, dann ihre Umsätze aber steigert. Und damit, also nicht nur ihre Umsätze, sondern auch entsprechend signifikant ihren Profit. Das heißt, uns hilft tatsächlich das aktuell schwierige makroökonomische Umfeld sehr. Aber wie das jetzt da weiß ich nicht, wie das in anderen Branchen ist, da kenne ich mich zu schlecht aus.
Ja, nee, aber es ist so auf jeden Fall spannend zu hören. Auch, ich meine, man erkennt auch sehr gut raus, du kannst sehr gut dann identifizieren, wie du denn dein Produkt dementsprechend positionierst zur Makrolage. Ich denke, das ist auch super wichtig, da zu wissen, wie man denn das Produkt dann letztendlich auch verkauft.
Absolut.
Ja, ein Thema, was sicherlich auch viel interessiert, gerade weil auch viele junge Zuhörer und Zuhörerinnen hier reinhören, ist das Thema Hiring. Kann ich mir vorstellen, hat sich auch ein bisschen was getan, weil die Startups jetzt schauen, eben Burn Rate gering zu halten. Wie hat sich das bei euch entwickelt?
Also für uns ist tatsächlich das Hiring jetzt aktuell super spannend, weil wir echt viele richtig, richtig gute Kandidaten haben, weil einige Startups, wie gesagt, habe ich auch einen relativ schlechten Marktüberblick, muss ich sagen, aber vom Gefühl her gibt es relativ viele Personen, die jetzt gerade bei sozusagen nach einer neuen Rolle suchen. Und dadurch, dass wir jetzt gerade so eine Runde geraced haben, ist das natürlich auch für viele Personen dann erstmalig richtig spannend, bei Floyd zu arbeiten, weil es jetzt halt diese Zukunftsperspektive hat. Und wir sind da jetzt nach der Runde natürlich auch in einigen Positionen am Suchen und haben da echt gute Kandidaten.
Auch Junior-Kandidaten oder sind das dann eher erfahrenere Leute?
Absolut, sowohl als auch.
Okay. Und was sucht ihr da? Kannst du vielleicht kurze Werbung zu machen? Ich meine, ihr sitzt in Berlin, oder?
Wir sitzen tatsächlich in München, wir sind aber
Ah, okay.
remote first, also insofern sind wir da
Okay.
relativ flexibel. Insbesondere ist gerade für uns der Ausbau von Sales und Marketing natürlich ein Riesenthema, weil wir jetzt einfach diese sozusagen bisher haben wir da ein sehr kleines Team und das jetzt entsprechend so ein bisschen, ich glaube, man braucht auch kein Riesenteam, um da wirklich erfolgreich zu sein, aber das ist trotzdem eine Funktion, die wir jetzt gerade stärken müssen. Und abseits davon natürlich in verschiedensten Engineering-Rollen.
Ja, also wer Interesse hat, gerne bei mir oder auch direkt bei dir melden oder auf
Sehr
der
gerne.
Website vorbeischauen. Wahrscheinlich sind da auch ausgeschrieben. Ja, dann zum Schluss, ich möchte dich gar nicht zu lange aufhalten. Vielleicht ein, zwei Tipps an Early Stage Founder, die jetzt vielleicht eine Runde raisen wollen. Du hast schon angedeutet, aber da vielleicht nochmal zusammenfassen, was würdest du denn mitgeben, wie sie das angehen können?
Ja, also ich glaube, Proof ist am Ende des Tages das mit Abstand Wichtigste. Also und ich glaube, bei sehr vielen Geschäftsmodellen kann man auch diesen Proof schon erbringen. Wir haben zum Beispiel am Anfang sozusagen den, wir hatten sozusagen zu dem Zeitpunkt noch kein vollständiges funktionierendes Produkt. Wir haben aber sind aber dann trotzdem in sozusagen haben mit Radiologiepraxen in Radiologiepraxen den Patienten unser Angebot schon gemacht und die dann sozusagen erst im Nachhinein aufgeklärt, dass es das Angebot erst demnächst geben wird. Das ist also, wir konnten also da schon entsprechend beweisen, dass die Patienten das Angebot jetzt schon super finden und das nicht nur in sozusagen theoretischen Umfragen, wo ja jeder sagt, ja, natürlich würde ich das für 10.000 Euro kaufen, sondern wo man tatsächlich dann schon sehen konnte, okay, der Patient, der war bereit, sozusagen das Geld auf den Tisch zu legen. Und ich glaube, das ist einfach ein super, super wichtiger erster Proofpoint, egal wie klein die Nische, egal wie klein der Use Case, aber da einfach mal zu zeigen, okay, wir haben hier einen klaren Weg zum Cash, sobald Bedingung X, meistens eben Produkt, erfüllt ist. Das ist enorm wichtig. Die zweite Sache ist, man kann das natürlich auch über erste Kunden erbringen, also dass man halt schon mal über beispielsweise LOIs, also Letter of Intents, haben uns da am Anfang auch sehr geholfen, dass wir einfach schon mit einigen Radiologiepraxen solche LOIs unterschrieben hatten, dass wenn das Produkt entsprechend existiert, die das auch benutzen möchten. Das ist am Ende des Tages non-binding, aber zeigt trotzdem jedem Investor, okay, die haben nicht nur Kunden, die das schon mal irgendwie theoretisch spannend finden, sondern besonders, und ich glaube, das ist das mit Abstand Wichtigste, die sind auch schon echt mal rausgegangen in den Markt und haben da gezeigt, was sie haben und oder was sie bauen möchten und haben da echtes Kundenfeedback bekommen und ganz offensichtlich auch zumindest einen gewissen Zuspruch im Markt erreicht. Und das ist eben, und ich glaube, wenn man da schon so eine Traktion hat oder so eine erste Traktion hat, dann kann das viel helfen. Und die zweite Sache, die ich sagen würde, ist, was wir mal gemacht haben, was uns extrem geholfen hat, ist, über Angels oder erste Commitments zu gehen. Also so nach dem Motto, niemand möchte der Erste sein, der sich in so einer Runde committet, ist, wenn man dieses sozusagen diesen ersten Investor aus dem Weg hat, dann wird alles andere viel, viel einfacher. Und insbesondere in frühen Finanzierungsrunden gibt es da einige super Angel, von denen wir sehr glücklich sein können, dass wir da einige an Bord haben, die sich da auch ja, entsprechend direkt committen. Und wenn man denen entsprechend diese Traction zeigen kann, dann sind die happy, da schon ein entsprechendes Commitment abzugeben. Und dann haben die selbst auch in den meisten Fällen ein super Netzwerk, was man dann nutzen kann, um weitere Angels, vielleicht sogar schon ein VC, in so einer Runde dann entsprechend zu akquirieren.
Ja, super Tipps, würde ich sagen. Und ich meine, ihr seid ein gutes Beispiel. Ihr habt nicht das einfachste Produkt, und trotzdem ist es euch gelungen, mit den Tipps, oder auch nicht die einfachste Kundengruppe, mit den Tipps erste Traktion oder erste Proofpoints zu schaffen. Vielen Dank. Ich denke, das war sehr, sehr hilfreich für die Fauna. Und ja, vielleicht hört man sich auch nochmal im Rahmen des Podcasts in einer längeren Folge wieder. Wer weiß. Aber erstmal,
Sehr
Benedikt,
gerne.
vielen Dank und viel Erfolg euch weiterhin.
Vielen Dank dir. Wir hören uns.
Last but not least, Ivan Kosu von Deskbird, um die Later Stage Phase abzudecken. Ja, servus Ivan, vielen Dank, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Du hast auch Economics an der HSG studiert, dann aber doch im Startup gelandet, und ich weiß, wie unüblich das ist, weil ich das auch gemacht habe. Also Economics studiert. Möchtest du dich vielleicht kurz vorstellen, wie kam es dazu?
Genau, ja, also ich bin der Ivan, bin aus der Schweiz. Bin tatsächlich in der Nähe von St. Gallen aufgewachsen, deshalb war St. Gallen auch meine Heimuni. Und eigentlich wollte ich immer BWL studieren, weil ich dachte, da lernt man, wie man irgendwie, wie man ein Unternehmen aufbaut. Und dann habe ich dann doch gemerkt, dass mir das BWL-Lernen zu viel auswendig lernen ist, zu viel Karteikarten. Und ich habe irgendwie VWL spannender gefunden und habe dann, ich glaube, vor 2 Stunden vor Anmeldeschluss zum Bachelorstudium habe ich dann sozusagen nochmal umentschieden und habe gesagt, nee, ich mache doch nicht BWL, ich mache dann VWL, einfach weil es mir mehr Spaß gemacht hat beim Lernen. Und so ist es halt gekommen, nicht jetzt mega geplant. Ich wusste aber auch, dass ich dann nicht VWL beruflich machen möchte. Also ich wollte jetzt nicht in die Forschung, ich wollte nicht zur Nationalbank, auch wenn das sicherlich ein guter, super Arbeitgeber ist. Aber ich habe gedacht, okay, da lernt man viel, da lernt man irgendwie analytisch zu denken und das kann einem im Leben immer was bringen.
Ja, im Nachhinein hat sich, würde ich sagen, Stand jetzt mal gelohnt. Mit Deskbird läuft es ja ganz gut. Ihr seid mittlerweile über 80 Leute, hast du gemeint, und sitzt auch in München. Ihr seid aber, und du kannst vielleicht auch kurz mal erzählen, was Deskbird macht, dann wird das Arbeitssetup wahrscheinlich auch klar.
Genau, also wir sind sogar ein St. Galler Startup. Also St. Gallen ist unser Headquarter. Wir sind hybrid. Das heißt, wir haben jetzt nicht alle Leute in St. Gallen, sondern eher verteilt, haben dann so Hubs. Eben neben St. Gallen haben wir in München einen Hub. Wir haben auch in Osteuropa 3 Hubs, wo Leute sind. In Summe 80, 85 Leute. Wir leben sozusagen das, was wir auch predigen, nämlich hybrid. Das heißt, wir haben in keinem der Hubs haben wir irgendwelche Office-Pflicht. Und trotzdem sehen wir interessanterweise, dass sich Leute eben doch sehr, sehr gerne dann treffen im Office und ein ganz, ganz natürliches Bedürfnis da ist, auch ins Office zu kommen. Also, obwohl wir keine irgendwie nicht ansatzweise über eine Pflicht nachdenken, kommen Leute doch sehr gerne. Im Schnitt aber eben nicht 5 Tage die Woche, sondern 3 bis 4 Tage. Und jetzt bin ich etwas abgeschweift, ja, weshalb, was wir predigen, ist nämlich Hybrid. Wir sind ich nenne uns ein Workplace Management SaaS, das heißt Softwareplattform, um eben den Workplace zu managen und sehr spezifisch ausgerichtet auf die Bedürfnisse von hybriden Unternehmen. Das heißt, jetzt durch Hybrid Work ist auf einmal die Flexibilität am Arbeitsplatz exponentiell angestiegen, explodiert, kann man auch sagen. Und was wir machen, ist auf der einen Seite für den Mitarbeiter, wir helfen den Mitarbeitenden in dieser neuen Welt von viel mehr Flexibilität klarzukommen. Also beispielsweise zu entscheiden, wann lohnt es sich für mich, ins Büro zu gehen, wann sind Kollegen da, wann ist vielleicht ein cooles Event, was stattfindet, was ich nicht verpassen möchte. Dann aber auch, wenn ich ins Büro gehe, sicher zu sein, dass ich dann irgendwo weiß, wo ich sitze, dass ich neben meinem Team sitze und nicht irgendwo in einem anderen Stockwerk, dass ich vielleicht weiß, kann ich ein Auto mitnehmen, weil ich einen Parkplatz schon gebucht habe. Also diese ganze auch Buchungsplattform dann für Ressourcen im Büro, in einem hybriden Büro. Auf der einen Seite, das ist die eine Seite der Desktop-Plattform-Lösung, auf der anderen Seite, und das ist ganz spannend, aber auch dann mit den Daten etwas zu machen. Heißt, wir helfen Unternehmen auch dabei, eben zu verstehen, ja, weshalb kommen denn Leute ins Büro? Und wenn man sich das denkt, bei 20, 30 Leuten ist das einfach, weil da kannst du einfach irgendwie Leute fragen. Wenn du aber 1000 Leute bist, wenn du 10.000 Leute bist, dann ist es auf einmal, da hast du auf einmal fast Panik, wenn du im Workplace-Management arbeitest, bei einem solchen Unternehmen, weil du siehst dann in der Auslastung beispielsweise, siehst du dann auf einmal, ah, an manchen Tagen ist 10%, an manchen Standorten ist gar nichts los, obwohl wir da heute Telefonkabinen reingestellt haben. So, weshalb, ja, was ist nicht gut? Was läuft? Ist es einfach hybrid oder ist etwas, können die Leute nicht produktiv sein? Und das ist die zweite Seite der Lösung von Deskbird. Und genau, so sind wir gestartet.
Ja, spannend, spannend. Ich glaube, da könnte man auch tiefer eintauchen in die Future of Work und so weiter Thematik. Heute geht es aber darum, so ein bisschen das letzte Jahr zu rekapitulieren und auch Aussicht aufs Kommen oder auf dieses Jahr, gerade was Funding-Historie angeht. Und dadurch, dass ihr eure Series A ja geraced habt im letzten Jahr, ist natürlich spannend zu hören, wie es aus deiner Sicht so war, die Funding-Landschaft und auch wie es erwartet wird in diesem Jahr. Vielleicht erstmal da zur Einleitung. Kannst du kurz was zu eurer Funding-Historie erzählen, von Pre-Seed bis jetzt?
Ja, genau. Wir haben, also ganz kurz, wir haben faktisch, wir haben die vier Runden gemacht. Die erste Runde war eine Pre-Seed bei der Gründung. Das war damals 2020. Da hat das Geld aber nicht lange gereicht. Viel weniger, als wir dachten. Und wir hatten auch dann einen Pivot, den wir machen mussten. Das heißt, wir haben eine zweite Runde gemacht, faktisch eine Extension der Pre-Seed, wenn man so möchte. Die kam dann in 2021. Im Frühjahr, so das waren die ersten beiden Runden und dann haben wir auch dann, als wir da Product Market Fit gefunden haben, dann auch besser skaliert sind auf einmal, dann haben wir eigentlich so die Runden 3 und 4 gemacht. Ja, und Runde 3 war eine Seed-Runde 2022 in Höhe von knapp 6 Millionen US-Dollar und dann die Series A eben 2023, also letztes Jahr mit 13 Millionen US-Dollar. Das sind Summe ungefähr 20 Millionen. Und was wir jetzt im Rückblick auch dann gesehen haben, dass wir eigentlich zur blödsten Zeit geraced haben. Also 2022 und 2023 waren so, glaube ich, da, wo VC-Geld angebrochen ist. Und ja, haben wir natürlich auch gespürt im Fundraising.
Wann habt ihr angefangen, da die Runde vorzubereiten? Einfach damit man auch den Eindruck bekommt, wie lange dann letztendlich der Prozess gedauert hat.
Ja, also zu Series A, ich sag's mal so, bei der Seed-Runde hatten wir nicht wirklich einen Prozess. Deshalb kann ich dir auch das nicht sagen. Das war
Ja.
sehr, da würde ich auch nicht mehr so machen, aber da waren wir so ein bisschen grün hinter den Ohren und sind einfach so ein bisschen drauf los. Es hat dann doch am Ende irgendwie gut, ist es gut rausgekommen. Dann haben wir versucht, was zu lernen und haben bei der Series A das etwas strukturierter gemacht. Das heißt, wir haben immer gesagt, wir haben zwar lange vorbereitet, im Sinne von, dass wir einfach wussten, wie der Prozess ist. Wir haben das auch kommuniziert, den Prozess sehr transparent mit allen Leuten, die mit uns gesprochen haben, auch Investoren, haben auch ganz klar gesagt, dass es gibt so eine Art Kick-off-Day und vorher werden wir keine Daten teilen. Und wir wollten da bewusst auch nicht in so einen Modus gehen, wo wir dann so sequenziell mit den Investoren sprechen. Und das wäre natürlich auch für uns ein großer Pain geworden, weil dann hat der eine Investor hat hier noch vier Fragen, dann macht man Analysen, dann sagt er vielleicht ab, dann kommt 3 Wochen später der nächste Investor, der hat nochmal vier andere Fragen, dann macht man Analysen für den. Und dann, also dieses Sequenzielle, davon wollten wir wegkommen. Und deshalb haben wir gesagt, okay, wir machen einen Kickoff-Tag, der ist für alle der gleiche. Das war der 11. April, das weiß ich noch, weil ich so oft erzählt habe. Also von der 11. April letztes Jahr war Kickoff. Und danach ging es von Kickoff bis zum Closing der Runde ungefähr 3 bis 4 Monate. Was eigentlich für die Zeit, in der wir uns befunden haben, gut okay ist, würde ich sagen, in der Zeit eine Runde zu closen. Aber wie gesagt, das war natürlich auch hoch strukturiert. Das heißt, Datenraum war alles vorhanden. Wir hatten schon einige Investoren-Leads aufgewärmt. Also es war jetzt nicht so, dass wir erst dann erste Gespräche geführt hatten, sondern wir hatten schon Vorgespräche mal vorher gehabt und hatten auch schon ein Line-up mit Gesprächen dann sozusagen in der Woche vom 11. April. Das hat es uns erlaubt, das dann relativ schnell dann zu closen. Ja.
Ja, unabhängig auch von der Zeit, hast du gemerkt, wie krass der Unterschied ist zwischen der Series A-Runde und einer Seed-Runde, auch was die Anforderungen angeht? Also hat sich dann wahrscheinlich auch direkt komplett anders angefühlt. So, man hat viel Finanzdaten auch in dem Zeitpunkt. Wie war es da so?
Ja, doch, es ist schon Unterschied. Ich würde jetzt nicht, also ich würde eher sagen, es ist dann so graduell, ehrlicherweise. Das heißt, es war jetzt nicht komplett ein anderer Planet, sage ich mal. Am Ende wollen die, also sagen wir so, die Investoren der Seed-Runde, die wollen eigentlich schon so eine Art Assessment machen für eine Series A, sozusagen. Das heißt, gewisse Dinge werden da schon abgefragt, auch wenn man dann. Also die KPIs sind jetzt nicht komplett neu in der Series A. Man wird ja schon in der Seed-Runde gefragt. Die Investoren wissen einfach, dass es halt für die KPIs, die sie fragen, halt nicht 2 Jahre Historie gibt, sondern vielleicht erst 4, 5 Monate. Deshalb glaube ich, an sich von den Dingen, die abgefragt werden, ist dann gar nicht so ein Unterschied. Aber klar ist natürlich nochmal mehr Datenpunkte, die man sehen möchte bei einer Series A.
Ja, hast du auch gemerkt, dass dann die ein oder anderen Investoren dann doch noch abgewinkt haben und haben gesagt, ey, wir finanzieren jetzt erstmal nichts?
Das hatten wir jetzt, also sagen wir so, mit die Leute, denen wir auch Daten zur Verfügung gestellt haben, das waren schon solche, die es auch die finanzieren konnten. Das hatten wir glücklicherweise nicht, dass jetzt einer sagt, ja, mega Interesse, aber jetzt irgendwie kommt der Stopp wegen Geld. Aber overall war das schon ein gefühlt deutlich anstrengender Prozess als vielleicht noch vor 2, 3 Jahren. Und ich hab ein Zitat, was ich gerne erwähne, ist, ein Partner von dem VC hat gesagt, dass also in 2023, letztes Jahr, jede Entscheidung, die auf Partnerebene getroffen wird, so, die erfordert in 2023 ungefähr 70% mehr Interaktion, mehr Back and Forth zwischen den Partnern, als es noch vor 2 Jahren war. Und so irgendwie hat sich für uns die 70%, die hat sich auch so, so hat sich auch angefühlt aus dem Bauch raus, was so dieses Thema Scrutiny und wie tief man von Seiten Investoren einsteigen möchte in die Daten, wie viel Referenzgespräche mit Kunden man haben möchte. Das war schon auch so in line mit unserem Gefühl.
Ja, das heißt, die wollten dann doch noch viel genauer hinschauen als jetzt irgendwie 1, 2 Jahre vorher.
Genau, ja.
Ja. Gab es da so Besonderheiten, worauf die Investoren besonders geachtet haben? Du hast jetzt gerade Gespräche mit Referenzgespräche angesprochen. War das so Thema Traction und auch Retention und sowas ein Thema?
Ja, genau. Ich glaube, overall, also allgemein sind natürlich, wenn man die KPIs, die ein Series A SaaS braucht, das heißt man auch dieses Point 9.
Ja.
Dieses Snap-In ist, glaube ich, ganz gut, kann man sich orientieren. Da gibt es auch viele andere Publikationen, wo wir auch immer drauf geschaut haben. Was wir in 2023 schon nochmal gemerkt haben, war das Thema Burn und so Unit Economics, also gefühlt nochmal wichtiger. Das heißt, so Themen wie CAC Payback, ob das jetzt irgendwie 15 Monate sind oder das 12 Monate sind, da wurde schon, da haben wir teilweise sehr ausgiebige Gespräche führen dürfen zu den Themen, wo wir auch etwas überrascht waren, aber wir dachten, hey, come on, wir wachsen hier so, so gut und ist es jetzt wurscht, ob das jetzt irgendwie 15 oder 12 Monate CAC-Payback sind. Aber das sind halt Dinge, die schon eine Rolle spielen in der aktuellen Zeit.
Ja, und Thema SaaS hatte ja jetzt auch nicht so einen riesen Rückenwind letztes Jahr, einfach weil auch andere Themen wie AI oder so da waren. Ich meine, AI kann man ja auch in SaaS integrieren, ist jetzt schließt sich jetzt nicht aus, aber hast du das gemerkt, dass vor allem auch die Jahre davor SaaS nochmal ein größeres Thema war und nochmal mehr im Hype war?
Da hatten wir Glück, timingmäßig, weil wir, ich glaube, vor diesem AI-Movement
Mhm.
geraced haben. Also bei uns war es so irgendwie Sommer und da war es, glaube ich, noch 2, 3 Monate vor dem großen AI-Durchbruch, sage ich mal. Ja. Ich
Ja.
will es nicht Hype nennen, ich nenne es einen Durchbruch.
Okay, ja, verstanden. Jetzt schauen wir mal kurz auf das Jahr. Ich sage mal so, bist du froh, dass du nicht in diesem Jahr die Series A raisen musst? Also heißt, glaubst du, es wird schlimmer oder besser?
Ich glaube, es wird besser. Ehrlicherweise, ich glaube, der gefühlt auch beim Sales war so die schlimmsten Monate waren im ersten Halbjahr letztes Jahr, beziehungsweise sogar Q2, Q3, also so zweites, drittes Quartal letztes Jahr. War, glaube ich, overall auch so stimmungsmäßig bei VCs, aber auch im Sales einfach sehr schwierig. Deshalb bin ich eigentlich für dieses Jahr eher zuversichtlich. Wir sehen es auch
Okay.
in unseren Sales Cycles werden wieder kürzer, weniger Slippage in den Deals. Dinge, die, also so diese Entscheidungsfreude ist, wir sprechen jetzt nicht mit VCs, deshalb kann ich es nicht auf der Investorenseite sagen, aber oft ist es ja korreliert. Und auf der Kundenseite ist schon die Entscheidungsfreude gestiegen die letzten Wochen.
Okay, ja, spannend zu hören. Ich hatte, oder auch in der Folge, wenn man das Gespräch hört, habe ich auch mit Nico von 10x gesprochen und er sieht tatsächlich, aber er hat das eher so auf Early Stage Startups bezogen, sieht das Jahr 2024 auch etwas schwerer, weil jetzt so langsam diese ganzen Ereignisse sich auch auf die Early Stage Startups ausbreiten. Aber vielleicht seid ihr da auch schon ein bisschen weiter und dann macht es auch Sinn. Und das interessiert mich jetzt auch zuletzt als Frage. Inwiefern ist Exit ein Thema? Also denkt man jetzt privat langsam drüber nach oder ab wann kann man sich das vorstellen? Wann könnte man so drüber nachdenken? Ich meine, es gibt Exits auch schon nach einer Pre-Seed-Runde oder so, aber ich meine jetzt halt ja die größeren Exits.
Nee, ist bei uns tatsächlich kein Thema aktuell. Also wir haben jetzt nicht eine Strategie, dass wir auf den Exit optimieren oder gehen. Ich glaube, es liegt auch daran, weil wir noch ganz viel einfach Upside sehen bei uns und noch ganz viel auch bauen wollen und so viel weitere Growth, sagen wir mal, Pockets sehen, die wir halt zuerst auch einmal, also so gefühlt ist die Reise noch lange nicht zu Ende, weil die Themen sind immer noch am Anfang. Deshalb ist auch bei uns das Thema Exit irgendwie nie besprochen worden. Ja, und ich meine, ja, der Traum ist immer, wenn man die Chance hat, auch Richtung IPO zu gehen irgendwann. Das wäre natürlich, da darf man zumindest träumen, sind noch ganz, ganz weit entfernt. Aber wenn, solange wir sehen, da ist Wind da, wir können weiter auch stark am Wind segeln, dann segeln wir erstmal weiter.
Ah, sehr cool. Jetzt abschließend als letzte Frage, und du hast schon gute Tipps genannt mit dem mit der Strukturierung und auch dem Data Room. Und ihr hattet da ja auch bestimmt einen sehr, sehr guten Data Room. Hast du aber Tipps an Late-Stage-Founder, die jetzt vielleicht ja, in dem Jahr oder an Early-Stage-Founder Seed-Runde geraced haben und jetzt aber im Jahr 2024 vielleicht eine Series A anstreben? Hast du da Tipps, wie man das angehen kann?
Also ich glaube, die Struktur ist schon wichtig und ich glaube, wenn man es zusammenfassen kann, ja, also wenn man es schafft, irgendwie in Driver Seat zu bleiben für den Prozess, das ist, glaube ich, der größte Tipp, wenn ich in der Lage bin, Tipps zu geben. Aber dann hat uns das irgendwie geholfen, immer zu sagen, hey, wir wollen kontrollieren, wir wollen nicht kontrolliert werden, wir wollen nicht so wie ein Ball rumgespielt werden von Investoren und hier rechts, links und hier noch Daten und da nochmal eine vierte Schleife und sondern wir haben gesagt, hey, schaut, das ist Datenraum. Klar, es ist am Ende man muss auch immer sich so ein bisschen dann auch den VCs entgegenkommen, ganz klar. Also keiner, sagen wir so, keiner, der am Ende investiert hat, da gab es immer auch Analysen, die wir speziell für die gemacht haben. Das ist auch normal. Aber es sollte irgendwie versucht, man sollte versuchen, mit auch Augenhöhe mit natürlich Investoren zu sprechen. Und auch mal sagen, hey, keine Ahnung, da ist jetzt gerade das Spiel. Also einfach lange Rede, kurzer Sinn, ja, stay in the driver's seat, try to stay in the driver's seat für den Prozess.
Ja, cool, Ivan. Vielen, vielen Dank. War sehr interessant, da deine Meinung zu hören und auch deine Tipps, denke ich, sehr hilfreich für die Leute, die eben sich in der Phase befinden. Vielen Dank und vielleicht hört man sich auch nochmal im Rahmen des Podcasts wieder.
Yes, sehr gerne.